Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen, Folge 21, die erste Folge nach den Bundestagswahlen in Deutschland. Hallo Thomas, wie geht's dir?
Hallo Jana, noch den Umständen entsprechend, würde ich sagen, ja, weil die Bundestagswahlen haben ja, glaube ich, alle von uns sehr aufgewirbelt. Und ich bin auf jeden Fall noch am Verarbeiten.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Ja, meine letzten 2 Wochen, mehr oder weniger, ja doch 2 Wochen, bestanden eigentlich aus einem panischen, mehrfach am Tag zum Briefkasten gerenne und kuschaue, weil hier werden halt nie Briefe verschickt, ne? Also so digitale Briefkästen, das heißt von Behörden, die einzigen Briefe, die ich hier kriege, die wirklich zugestellt werden, also in einem Briefkasten landen, sind halt aus Deutschland. Und ja, alles andere ist hier digital. Also auf Behördenbriefe kriegst du digital. Ja.
Du lebst auf jeden Fall schon mindestens 10 Jahre weiter, als ich jetzt hier irgendwie im Hochgehe.
Und auf jeden Fall, wo waren wir jetzt aber? Wir sind da, wo ich arbeite, haben gerade eine deutsche Praktikantin und einen deutschen Studierenden, der seine Masterarbeit schreibt, und eine deutsche Postdoc. Und wir 4 sind also so nach dem Motto, jetzt irgendwie jeden Tag mehrfach, wenn die Post da war, oder man weiß ja auch nicht so wirklich, wann kommt die Post, zum Briefkasten gerannt, sind die Wahlunterlagen da, war die große Frage, ne? Weil die große Frage in den letzten 14 Tagen war, schafft es mein Brief zurück nach Deutschland? So. Und versprochen wurde, dass sie am 10. oder 12. Februar da sein sollten. Bei der Praktikantin, bei Lotta war das, glaube ich, der Fall. Dann kurz danach irgendwie bei der Postdoc Laura und Tobias Unterlagen haben es bis heute nicht zurückgeschafft. Meine kam dann am Montag vor der Wahl an. Ja, und dann, ja, ich habe den Postboten gesehen, als ich mit den Hunden vom Mittagsspaziergang zurückkam. Gleich zum Briefkasten gerade reingeguckt. Jawohl, sie sind da. Ausgefüllt und zack, zurück zur Post, weil die noch bis 17 Uhr Annahme hatten irgendwie. Und dann auch wirklich viel Geld bezahlt für eine Tracking-Nummer. Und also mein Umschlag hat es geschafft. Aber das hat so die letzten 14 Tage vor der Wahl doch stark beeinflusst, weil ich jeden Tag irgendwie ganz hektisch irgendwie im Gucken war. Meinen Partner gefragt habe, hast du in den Briefkasten geguckt? Sind da meine Wahlunterlagen drin? Aber hey, jede Stimme zählt, war meine Devise.
So sieht's auf jeden Fall aus. Genau, für alle, die neu dabei sind vielleicht und das nicht wissen, du sitzt in Kopenhagen an der Universität.
Richtig.
Und ja, ihr lebt scheinbar ein paar Jahre weiter in der Zukunft als hier, weil hier mit digitalen Briefkästen, ich weiß nicht, ob es das in irgendwelchen Kommunen schon gibt, aber ich glaube, es ist noch völlig undenkbar.
Ist in Schweden übrigens auch Standard. Also ist jetzt, ich habe da vorher in Schweden gelebt, ist jetzt nicht nur in Dänemark so, sondern ich glaube, den nehme ich jetzt weit aus dem Fenster, ich würde überhaupt alle skandinavischen Länder haben das drauf.
Crazy. Nein, ich schwinge mich gleich noch auf meine Kutsche und dann im Ruhrgebiet nach Hause und so sieht es hier noch gefühlt aus.
Ja.
Also ich finde das schon immer faszinierend, wenn man sowas mitbekommt, dass es an ein paar anderen Orten einfach so ein kleines bisschen weiter ist.
Du brauchst hier sogar übrigens, kleiner Funfact, weil du jetzt so geschockt bist, du brauchst ja ein Smartphone hier in Dänemark und wenn du dich weigerst, eins zu haben, brauchst du eine offizielle Ausnahmegenehmigung. Also einfach irgendwie zu sagen, habe ich keinen Bock drauf, kann ich nicht, will ich nicht, gilt hier nicht. Also musst du das offiziell genehmigen lassen, dass du kein Smartphone besitzen musst. Weil für alles, also du funktioniert hier ohne Smartphone. Ja. Finde ich mir immer ganz lustig, wenn ich dann solche Dinge irgendwie erfahre und mir denke, wie würde das wohl in Deutschland angenommen werden?
Also ich weiß, auf jeden Fall würde es irgendwelche Gruppierungen geben, die dagegen auf die Straße gehen würden und würden sich in der Minderheit, dass sie eine Ausnahmegenehmigung benötigen, damit sie kein staatlich kontrolliertes Gerät mit sich tragen müssen. Ja. Da wüsste ich schon, da wird es bei uns auf jeden Fall ziemlich großen Aufstand geben.
Mhm.
Ja. Genau. Ja, aber zu den Wahlen letztlich, ich glaube, viel braucht man dazu nicht sagen. Es hat irgendwie unglaublich krass diese Prognosen abgebildet. Also ich finde so faszinierend, wie genau und akkurat diese Modelle vorab sind, dass man selbst so riesen politischen Wandel im Laufe der Zeit, Zeitgeist, irgendwie so extreme Entwicklungen, ne, mit rechtspopulistischen Parteien und so weiter und so fort, dass das alles so gut erfasst werden kann in diesen Modellen, finde ich wirklich total erschreckend jedes Mal, weil da geht es ja wirklich dann um wenige Prozentpunkte, die da irgendwo abweichen.
Ja. Erstaunlich. Aber man kann sich bei der Wahl natürlich auch auf die wenigen positiven Dinge fokussieren. Wir hatten eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung. Hey, das ist doch mal cool.
Über 80% auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel es genau war.
Ich glaube 84 oder sowas. Ich glaube, der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Also seitdem, also ich bin jünger als die Wiedervereinigung. Also es ist die höchste Wahlbeteiligung, die ich in meinem Leben quasi erlebt habe. Das finde ich schon schön.
Ja, das finde ich auch richtig gut. Zeigt, wie wichtig den Leuten, egal für welche Werte wer jetzt eingestanden hat, eigentlich grundsätzlich diese Punkte waren, glaube ich. Und ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen Wirkung von Social Media, weil gefühlt alle nochmal gesagt haben so, fasst euch ein Herz und geht zumindest wählen und eine gültige Stimme abgeben und sowas. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass diesmal auch sehr viele prominente Personen im Prinzip nochmal dazu aufgerufen haben. Das war wirklich enorm viel. Ich fand es einen enorm anstrengenden Wahlkampf. Das muss ich auch sagen. Also mich hat noch nie ein Wahlkampf so belastet im Alltag. Also die Nachrichten dazu haben mich noch nie so sehr genervt.
Furchtbar. Bin Sonntagmorgen am Tag der Wahl aufgestanden, hab die Nachrichten gelesen, hab da fluchend am Frühstückstisch irgendwie gesessen und dann irgendwie erstmal mich erklären müssen. Und ich habe gesagt, also was manche Politiker, brauche jetzt auch ja nicht gendern, da so von sich geben, ne? Am letzten Tag der Wahl irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen, die eigentlich das Ende jetzt irgendwie mal einläuten, dann reden die so einen Schwachsinn, anders kann man es ja gar nicht anders sagen, ne? Schlimm. Ja,
genau, und letztlich bin ich auf jeden Fall ganz froh, dass wir trotz dieser Ergebnisse, trotz dieser enorm starken AfD, zumindest Zahlen haben, die eine große Koalition zulassen würden, weil ich das Gefühl habe, so wäre das jetzt quasi nochmal so weitergegangen, wie wir das jetzt bei so einer Ampel gesehen haben oder quasi dann auch.
Drei Parteien Regierung.
Genau, oder dann halt wirklich auch mehrere kleinere Parteien, die wenig Akzeptanz dann insbesondere auch irgendwie bei Rechtspopulisten finden und sowas. Wären die noch drin und dann in der Opposition so sehr stark vertreten, Rechtspopulisten, das wäre halt, glaube ich, eine Katastrophe gewesen. Also ich glaube, dann wäre das so auch das Bequemste gewesen für diese Strukturen, die ganze Zeit nur rumzukritteln irgendwie und zu kritisieren, was so eine Koalition macht, ohne selbst Verantwortung dafür zu übernehmen zu müssen und so. Und ich glaube, das ist ein bisschen besser, wenn es irgendwie so eine große Koalition ist, wenn ich Politikwissenschaften da richtig verfolgt habe und das so auch als etwas Positives aufgreifen sollte. Ansonsten jetzt so naturwissenschaftlich betrachtet als Naturwissenschaftler, ganz, ganz schlimm, und das war das für mich jetzt irgendwie, unabhängig mal von Rassismus und weiteren Dingen, die mal wieder natürlich irgendwie aufgetaucht sind und sehr präsent waren an vielen Stellen, war aber vor allem diese Dichte an Falschinformationen und an Lügen, also ganz offensichtlich, wo man gesehen hat. So.
Teilweise mit physischen Schmerzen bei mir verbunden, dass es wirklich kaum zu ertragen, also wirklich nicht zu ertragen war.
Ja, und das ist auch das, was ich hatte. Also ich habe es auch an vielen Tagen gar nicht ausgehalten, das nicht zu kommentieren. Sei es jetzt irgendwie in Social Media oder irgendwie im Umfeld oder so. Ich musste da wirklich drüber sprechen, weil ich wirklich einfach das Gefühl hatte, ich dachte mir so zum einen, wo bleibt jetzt die Verantwortung von Journalismus, wenn man eine Bühne bietet und man hat in der Redaktion einen Faktencheck, der durchgeführt wird? Warum? Oder bei Fakten, wo offensichtlich schon eine Person, die in einem Interview quasi irgendwie so die interviewende Situation eine Rolle einnimmt, schon merkt, dieser Fakt, das ist einfach nicht korrekt. Und wie häufig das dann einfach so stehen gelassen worden ist. Und man natürlich hier und da einen Faktencheck sich online ansehen kann. Und
macht ja niemand.
Das macht halt aber auch kein Mensch einfach, ne? Das ist auch nochmal so die Sache. Und das habe ich wirklich nicht verstanden, weil ich wirklich habe so absolutes Verständnis dafür, dass man Leute so ein bisschen in Rage oder vielleicht auch insbesondere in so einer Rolle, die man ja auch spielt in einem Wahlkampf, wie man Faktenlagen für sich nutzt, wie man versucht, Dinge vielleicht auch mal so ein bisschen weiter zu verbiegen, wie man vielleicht auch mal Fehler macht in der Kommunikation oder sonst was. Alles gestehe ich alles ein. Aber wirklich einfach nur faktisch falsche Aussagen irgendwie dahinzustellen und diese Dinge zu nehmen, um davon Profit irgendwie zu generieren, für sich selbst Aufmerksamkeit zu generieren und so. Ich verstehe es nicht, wie wir das nötig haben. Das verstehe ich wirklich.
Ja, und das Gefährliche finde ich ist halt, dass immer das dann auf so Meinungen abgetan wird irgendwie, ne? Und das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, wo ich das letztens gelesen habe, aber wenn du da irgendwie zwei Positionen hast und die eine Position sagt, es regnet und die andere Position sagt, die Sonne scheint, dann ist die Aufgabe als Moderator oder als Moderatorin ja nicht, das als zwei Meinungen darzustellen, sondern einmal rauszugucken und zu sagen, regnet es jetzt oder scheint die Sonne? Was ist denn jetzt richtig und was ist irgendwie falsch? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele, wo einfach ganz klar ist, das ist einfach falsch. Das ist faktisch falsch, was da erzählt wird. Das hat auch nichts mit Meinung zu tun.
Und vor allem war das nicht das, wo Ende letztes Jahr irgendwie noch so witzelnd in die USA geschaut wurde und irgendwie noch gesagt wurde, guck mal, wie doof die sind und was die da drüben machen und was Trump macht und alle echauffieren sich darüber.
Ja.
Und dann haben wir einfach hier plötzlich einen Wahlkampf, den ersten in meinem Leben auf jeden Fall, in dem so Falschinformationen so normalisiert werden und so stark genutzt werden vor allem.
Schrecklich.
Ja, also das muss ich erst noch ein bisschen verarbeiten. Also ich weiß ja, dass wir Menschen alle ein bisschen komisch sind und dass man schnell mal irgendwo ein bisschen seltsam unterwegs ist. Das sind wir alle wahrscheinlich irgendwann mal im Leben und so, aber also wenn wir doch wenigstens mal irgendwie sagen, wenn wir über Politik und sowas sprechen, sollten wir mal so Wahrhaftigkeit mal in den Mittelpunkt stellen, damit wir wenigstens mal uns an einer realistischen Welt, in der wir in die Luft greifen können vor uns, dass wir uns wenigstens in der gleichen Welt bewegen. Das wäre schon ganz cool, wenn man solche wichtigen Entscheidungen trifft. Aber ja, ich kann letztlich da auch nur das Ganze irgendwie so beobachten und hinnehmen. Und hab diesmal sehr stark irgendwie so strategisch gewählt, weil ich irgendwie auch einfach das Gefühl hatte, dass so Belange von jungen Menschen irgendwie gestützt werden müssen. Und irgendwie das einfach.
Wo ich uns beide jetzt schon auch noch mit reinzähle, ne? Also bei.
Bitte?
Wo ich uns beide jetzt schon auch noch mit reinzähle.
Ich würde das nicht mehr machen. Nein, ich würde sogar fast eher sagen, wirklich so bis Anfang, Mitte 20 wäre das, was ich jetzt so betrachtet hätte, weil ich finde so ein paar Konflikte auch ganz unfair jetzt gerade, die wir. So, also dass so Dinge, also so Dinge, die einfach für mich auch ungeeignet sind für einen Wahlkampf, also die so ein Thema Zuwanderung, was so schwierig und komplex ist und was diese Gesellschaft hier seit x Jahrzehnten prägt und komplett aufgebaut hat. Und das mal eben so abzuwatschen in so einem Wahlkampf, das finde ich irgendwie ganz, ganz unangenehm. Und ich finde das irgendwo insofern nicht fair, dass man ja irgendwie aus den Sozialwissenschaften wirklich weiß, dass die heutigen jungen Menschen einfach so jung und vielfältig sind, wie noch nie zuvor. In den Klassen sitzen Menschen, die sprechen so viele Sprachen wie noch nie zuvor. Die haben in den vergangenen Jahrzehnten so viel Migrationsgeschichte wie noch nie zuvor. Und das können wir uns alles nicht vorstellen mit so einem, die so zur Schule gegangen sind zu Zeitpunkten, wo das Ganze ganz anders war. Und jetzt diese gesellschaftlichen Probleme mit Falschinformationen und keine Ahnung was so riesengroß aufzubauschen und denen dann so mitzugeben, die so, also denen so Feindbilder und sowas aufzubauen da, das finde ich irgendwo so unfair. Also das war so der Punkt, der mich so dazu veranlasst hat, auch wirklich diese Punkte diesmal so ganz stark in den Mittelpunkt zu stellen, weil letztlich so muss man auch einfach sagen, dass in diesem Wahlkampf gab es wenig Vertretung von Umweltthemen. Das ist so stark weggefallen. Und das war auch bei mir der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich stark anziehe, was Medienpräsenz angeht in den letzten Wochen. Und ich habe sehr viel über biologische Vielfalt gesprochen. Habe auch viele andere KollegInnen mitbekommen, die das ähnlich gemacht haben, die sich auch Mühe gegeben haben, um dieses Thema nicht komplett untergehen zu lassen. Und ja, jetzt bin ich aber erstmal froh, weil ich wirklich habe einfach die Faxen dick gehabt jetzt irgendwie. Das war mir jetzt zu lang und zu alltagsbestimmt teilweise auch, was diese Medien angeht, weil ich viel zu viel mich mit Politik beschäftigt habe, mit der ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte manchmal. Also ja.
Ja, in dem Sinne sind jetzt die ersten 15 Minuten unseres Podcasts auch um und genug Politik, würde ich sagen.
Ich würde auch sagen, ja.
Wir wollten heute, haben wir uns überlegt, eigentlich so eine kleine Fragerunde machen. Und wir haben ein paar Fragen vorab gesammelt. Und du hast es gerade auch schon angesprochen. Letztes Jahr haben wir noch auf die USA gezeigt. Jetzt sind wir selber da. Ich glaube, eine Frage hat uns tatsächlich auch erreicht zum Thema USA.
Ja.
Ich weiß nicht, wollen wir damit vielleicht anfangen? Und dann machen wir es so eine halbe Stunde. Gucken wir mal, was ihr euch so gewünscht habt an Fragen für uns.
Ich würde auch sagen, so machen wir das. Dann würde ich doch die Frage gleich mal an dich richten.
Ja, gerne.
Würde mal fragen, und zwar haben wir per Instagram eine Frage gestellt bekommen, habt ihr Kontakt zu amerikanischen Kollegen? Wie ernst ist die Lage und gibt es einen Solidaritätsakt?
Ja.
Wie hast du die Situation verfolgt in den USA und kannst du diese Fragen beantworten für dich? Ich würde im Anschluss vielleicht ganz kurz darauf eingehen.
Genau, also für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich habe fast 2 Jahre selber in den USA gelebt und geforscht an der Universität in Montana. Und in einer Gegend, die sehr stark rechtsorientiert ist, extrem rechtsorientiert ist, würde ich sogar sagen. Mhm. Genau, und ich habe natürlich deswegen viel Kontakt noch zu US-amerikanischen KollegInnen. Und da hängt es jetzt natürlich ganz stark davon ab, sind die Angestellte vom Bund quasi oder von den Ländern. Ne? Also da hat ja auch jeder, da gibt's halt Staaten, so wie wir eben die Länder haben. Und da ist es natürlich jetzt, sind ja die Maßnahmen von Trump vor allem oder sind ausgerichtet ja auf die Bundesangestellten. Das heißt jetzt zum Beispiel Universitätsangestellte wie meine direkten KollegInnen von Universitäten sind davon jetzt erstmal direkt im Sinne von Arbeitssicherheit, dass ihre Jobs von heute auf morgens weg sind, erstmal nicht betroffen, weil die eben Angestellte des Landes sind und nicht Angestellte des Bundes. Es wäre in Deutschland nichts anderes.
Ja.
Natürlich ist es aber so, dass ja auch die großen Forschungseinrichtungen da gedeckelt werden sollen, teilweise schon gedeckelt worden irgendwie sind. Das heißt, da also zum Beispiel National Science Foundation ist so der größte Geldgeber in den USA, ähnlich die Deutsche Forschungsgemeinschaft in Deutschland. So hat eigentlich jedes Land so seine, oder jeder, ja, Land kann man jetzt hier nicht sagen, ja doch, Land schon. Aber ja, also genau, jeder Staat hat quasi so seinen eigenen Geldgeber, ja. Und da ist es eben in den USA die National Science Foundation und das kriegen die Leute natürlich schon mit. Ne? Und natürlich machen die sich die WissenschaftlerInnen da Gedanken um ihre Karriere und um ihre Zukunft irgendwie. Ganz, ganz viele, gerade jüngere KollegInnen, die irgendwie vielleicht auch noch auf der Suche sind, wo etabliere ich mich irgendwie, ziehen jetzt natürlich nochmal vermehrt eher auch das Ausland in Betracht irgendwie. Und es ist natürlich aber so, dass es auch Bundeseinrichtungen gibt, also ganz, ganz große Umweltbundeseinrichtungen, die auch eben forschen, die ganz oft Langzeitdaten verwalten. Also super, super wichtige Einrichtungen in den USA. Und das sind Bundesangestellte. Und da ist es tatsächlich so, dass da E-Mails verschickt werden irgendwie mit, was hast du die Woche gemacht? Und mit einer Kollegin da heute erst noch drüber gesprochen, weil die auch mit amerikanischen Kollegen in Kontakt steht. Und dann ist es tatsächlich so, dass diese E-Mail eben beantworten müssen, was habe ich letzte Woche quasi gemacht? Und dass das dann angeblich durch eine künstliche Intelligenz durchgejagt wird und die entscheidet dann, ist das jetzt sinnvoll oder nicht, habe ich meinen Job noch, ja oder nein. Und das ist natürlich, das ist fatal für auch unterm Strich Angestellte von Universitäten, also von den Staaten, weil da natürlich einfach, wenn da Langzeitdaten nicht mehr vernünftig verwaltet werden und diese ganzen Messungen nicht zur Verfügung stehen, langfristig, weil da einfach keine Angestellten mehr da sind, die das irgendwie pflegen können und das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine immense Aufgabe ist, was für ein großer Job ist, so Langzeitdatensätze zum Beispiel zusammenzustellen, zu kurieren, irgendwie zu pflegen. Die ganze Wissenschaftsqualität wird eigentlich, wenn das so weitergeht, da total Mitleidenschaft genommen. Ne? Und auch alle US-amerikanischen KollegInnen, wir haben ein paar ja auch an der Uni in Kopenhagen, die sind fassungslos, ne? Und auch einfach wirklich, ja, in allergrößter Sorge und das war die Frage auch nach Solidaritätsbemühungen, da ist mir jetzt nichts bekannt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas mitbekommen hast, aber
Nee. Ja. Also ich habe ein bisschen was mitbekommen in Social Media, dass auf Blue Sky halt irgendwie ein paar Menschen, die halt zur Wissenschaft kommunizieren, halt irgendwie so sich persönlich geäußert haben, aber habe wenig mitbekommen tatsächlich. Ich habe es auch nicht komplett durchschaut, weil wir bei uns hier so viele brennende Baustellen irgendwie hatten so in diesem Zeitraum, dass ich auch nur die standardmäßigen Medien konsumiert habe, die ich so zu mir nehme eigentlich und jetzt auch keine Schwerpunkte mitbekommen habe. Hab selbst wenig Kontakt in die USA, also nur drei Kollegen, drei Entomologen, die taxonomisch arbeiten, mit denen ich mich alle paar Wochen, Monate mal austausche. Das heißt, für mich ist das tatsächlich auch was, was ich fast nur von der Medienberichterstattung bei uns jetzt irgendwie mitbekommen habe. Und vom Hörensagen von so ein paar Diskussionen am Rande, also dass beispielsweise auch KI einfach grundsätzlich bei Anträgen eine größere Rolle spielen soll und dass momentan viel darüber diskutiert werden, dass tatsächlich bei einzelnen Schlagworten, die politisch nicht gewollt sind, diese Anträge nicht bearbeitet werden sollen. Aber das habe ich auch nicht faktengecheckt oder so. Also da weiß ich wirklich nicht, ob das real ist oder nicht. Und da gab es aber auch schon so die Befürchtung, dass man, wenn man eben Dinge wie Biodiversität oder sonst was da drin hat, dass diese Dinge
Klimawandel.
Und das ist aber, wie gesagt, ist jetzt wirklich leichtfertig geäußert, weil ich habe das nicht gecheckt, sondern nur mitbekommen, dass darüber diskutiert wurde. Also von meiner Seite, ich habe wirklich wenig mitbekommen und leider auch viel zu wenig Kontakt da.
Ja. Also es ist ja teilweise auch so, dass Interviews auch von, oder das merken wir, werden wir an der Uni wahrscheinlich jetzt auch merken, bei den offenen Stellen, die wir irgendwie gerade haben. Aber dass zum Beispiel LeiterInnen von großen Forschungsinstitutionen, Helmholtz, Max Planck, da war das Interview von, dass natürlich da auch ganz klar gesagt wird, da merkt man schon auch einfach jetzt, dann irgendwie offene Stellen sind einfach auch einen höheren Anteil von US-amerikanischen WissenschaftlerInnen auf diese freien Stellen. Das wird wahrscheinlich anderen Institutionen in Europa genauso gehen. Das kann man nur hoffen, dass europäische PolitikerInnen da eine Chance drin sehen und die Stärke des europäischen Wissenschaftssystems stärken und nicht ebenfalls abbauen.
Schauen wir mal, ich bin da nicht so optimistisch.
Aber das zur ersten Frage, oder?
Ja.
Dann würde ich eine vorlesen.
Gern.
Bisschen länger. Die kommt von Fabian. Er entschuldigt sich am Anfang erstmal dafür, dass es so viel ist, aber das ist ja gar kein Problem. Meine Frage wäre, wie schafft ihr es in Zeiten, in denen meist negative Meldungen oder Rückschläge an der Tagesordnung sind, wie zum Beispiel Artensterben, Rückgang der Biodiversität, potenzielles Aussterben vieler Arten in Deutschland, trotz Schutzbemühungen, stetiger Verlust von Biotopen, Flächenfraß, Amphibiensterben, Stickstoffbelastung, PFAS, also Fabi, dir ist da einiges eingefallen, positiv zu bleiben, nicht deprimiert zu werden oder auch die Hoffnung oder Motivation an der eigenen Arbeit nicht aufzugeben. Ich meine das ganz speziell nicht auf die Politik oder das Wahlergebnis bezogen. In meinem Studium und meiner Arbeit sehe ich meistens trotz größter Bemühungen häufig Rückschläge und habe oft das Gefühl einer gewissen Aussichtslosigkeit. Entschuldigung. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie man sich ein positives Mindset erhalten kann. Ja, Thomas, wie ist denn dein Mindset?
Also ja, habe ich tatsächlich und das auch so eine ganz direkte, weil ich jetzt ja einfach so ja sehr wichtige Schnittstellen auch mit bedient habe irgendwie so in den letzten Jahren, was so diese Biodiversitätsverluste und vor allem auch was Maßnahmen dagegen angeht irgendwie bedient habe. Und das, was wirklich wichtig ist, ist, es steht und fällt wirklich alles mit einzelnen Personen. Also das, was so gruselig ist, ist, dass wir die Fortschritte, die wir haben, Schutzbemühungen, die irgendwo gut funktionieren und so, das sind wirklich alles einzelne Menschen, die diese Sachen quasi voranbringen. Und der persönliche Impact ist unglaublich groß. Also so stark diese, das überschattet natürlich alles, weil wir eine grundsätzliche Megakrise so gesehen haben mit dieser Umweltsituation, die sich so ein bisschen verschlechtert. Aber alle positiven Optimierungsprozesse, alle Ansätze, die mal irgendwo funktionieren, dass in Medien darüber berichtet wird, das hängt alles von einzelnen Menschen ab. Es sind ganz wenige Menschen im Journalismus, die sich wirklich einsetzen, damit Menschen die Dinge, die sie erfahren müssen aus diesem Umweltsektor, aus dem Klimasektor, dass sie das erfahren. Es sind Menschen, die sich in der Kommunikation einsetzen, die dafür viele Sachen teilweise aufopfern oder das zusätzlich auf sich nehmen, um zu sagen, das sind Informationen, die müssen die Leute erreichen, weil sie ansonsten nirgendwo ankommen. Es sind Leute, die wirklich hands-on in irgendwelchen Gebieten haben und sagen, wir machen jetzt hier ein Beweidungsprojekt oder so, damit sich die Situation hier einfach verbessert. Und wir haben beim letzten Mal, in der letzten Folge ja zum Beispiel auch mal André als Gast gehabt, der uns gezeigt hat, was er aus so einem kleinen, unscheinbaren Bach gemacht hat, irgendwie mit Dingen, dass er einfach begeistert und fasziniert davon ist und hat ein ganzes Ökosystem für weiß nicht wie viele Organismen geschaffen, so gesehen, und verbessert innerhalb von wenigen Jahren und einfach Dinge ausprobiert. Das fand ich eine sehr inspirierende Folge auf jeden Fall. Liebe Grüße. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich da einfach nur immer wieder sehe, alle Leute, die sich in irgendeiner Form einbringen, die sind die wichtigen Personen, auf die es ankommt. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch gar nicht dieses Problem, dass diese Sachen das überschatten sollten. Weil wenn wir es nicht machen, dann macht es keiner. Das ist wirklich einfach so. Und das ist auch das, ja, manchmal deprimiert mich das auch so ein bisschen auf, was die Kommunikation angeht. Es ist wirklich wenig, es sind wenige Menschen, die im Prinzip da kommunizieren. Viele können auch gar nicht kommunizieren in dem Umweltsektor, weil denen die beruflichen Strukturen das nicht ermöglichen. Also das heißt, es gibt auch ganz viele Institute, da möchten die Institute ein Wort mitreden. Da möchten die Leitungen ein Wort mitreden und wissen, was da gesprochen wird. Bei Behörden haben wir es noch krasser, da ist es natürlich noch viel schwieriger. Also da hat man eigentlich durch die Strukturen wie so eine Vollzugsbehörde oder sowas aufgebaut, ist einfach natürlich, sind einem so ein bisschen die Hände gebunden. Da kann ich nicht einfach als eine Sachbearbeitung an irgendeiner Ebene hingehen und sagen, ich gehe jetzt hier irgendwie an die Medien und packe jetzt hier mal aus über die Probleme oder so. Das ist einfach eine schwierige Situation irgendwie. Und deswegen würde ich wirklich einfach nur motivieren zu sehen, wie kriegt man sich eingebracht und was sind so Optimierungsprozesse, an denen man selbst auch Freude hat. Also ich finde, das muss irgendwo immer noch ein bisschen Freude machen. Aber ich denke, dass das eigentlich die Stärke ist, die wir haben, dass das auf wenigen Schultern ist. Und so ist es eigentlich in anderen Bereichen genauso. Das kriegst du auch mit bei Tierrechtsaktivismus, im Feminismus. Es spielt eigentlich keine großartige Rolle. Die Leute, die sich stark machen, sind immer wenige Menschen, die wirklich gucken, dass die da dran arbeiten. Und deswegen, das ist mein Punkt. Wie sieht's bei dir da aus?
Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich optimistisch in die Zukunft blicken kann.
Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da sind wir, glaube ich, beide nicht so richtig, ne?
Da sind wir beide, glaube ich, zu aktiv ja irgendwie auch in der Wissenschaft, um irgendwie mitzukriegen, dass das einfach alles nicht wirklich gehört und gesehen wird. Aber was ist denn die Alternative, frage ich mich immer. Aufgeben, wie du es schon gesagt hast, wenn wir es nicht machen oder wenn unsere KollegInnen, wenn wir nicht dafür einstehen, für Dinge, die ja nicht nur unserer Meinung nach wertvoll und schützenswert sind, sondern von denen wir einfach ganz faktisch als Menschheit abhängen, wer macht's denn dann? Und ich glaube, aufgeben ist einfach keine Alternative. Das wird eben weitergemacht. Und das, was mich wirklich motiviert, weiterzumachen und dran zu bleiben, ist vor allem der Umgang mit Nachwuchs. Jetzt bin ich selber noch nicht besonders lange in diesem Job irgendwie unterwegs. Ich werde dieses Jahr 34. Also es ist nicht so, dass ich das irgendwie schon seit mehreren Jahrzehnten irgendwie mache. Aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass man einfach sich mit jüngeren Leuten ja auch auseinandersetzt. Also ich habe gerade eine ganz, ganz tolle Praktikantin zum Beispiel aus Deutschland da, die hat letztes Jahr Abi gemacht, ne? Die ist irgendwie, ich glaube, Lotte ist jetzt 18 oder 19. Aber auch Studierende, die irgendwie gerade ihr Bachelorstudium irgendwie anfangen, ne? Und hey, wie toll ist denn das, dass wir weiterhin Leute haben, die ihr Biologiestudium anfangen, und zwar nicht nur, weil sie irgendwie Neurologie irgendwie toll finden oder irgendwelche genetischen Sachen, sondern wirklich Ökologie, für Ökologie begeistert sind oder begeistert werden können. Und dann, wenn ich dann irgendwie Feedback von Studierenden bekomme, wir werden in in Dänemark, werden DozentInnen alle bewertet, also wirklich nicht nur der Kurs, sondern eben auch ganz individuell die Unterrichtenden. Und dann können Studierende also nicht nur Feedback in Kategorien hinterlassen, sondern eben auch Sätze, also wirklich freien Text hinzuschreiben. Und wenn ich dann da solche Sachen lese wie, sie hat es geschafft, mich für Ökologie zu begeistern. Und wenn das nur eine Person ist im Jahr, das gibt mir so viel Energie. Ich weiß, dass es auch mehr sind, aber wenn man das dann einfach irgendwie einfach hört und mitkriegt, dann habe ich einfach das Gefühl, es wird auch Nachwuchs geben, der, wenn wir mal irgendwie auf die Rente zusteuern, der sich weiterhin dafür einsetzen wird. Und das gibt mir einfach Hoffnung, dass es, auch wenn es manchmal gerade nach so politischen Wahlen so aussieht, als wenn ein Großteil der Bevölkerung den Verstand verloren hat, dass es immer noch einige gibt, die einfach irgendwie so verstehen, was eigentlich in den nächsten Jahren wichtig sein wird.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schön zu hören. Und ja, liebe Grüße an die Praktikantin auf jeden Fall.
Ja, die werden wir auch noch im Podcast zu Gast haben.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Das fand ich eine
sie
sehr
sich,
coole
sie
Idee.
Sie sich auch. Sie hat sich nämlich auch schon Fragen für uns überlegt. So, das ist ja mal was ganz Neues, habe ich mir gedacht. Aber ich freue mich ja total drauf. Also ich bin schon gespannt.
Richtig cool. Ja, da freue ich
mich
auch sehr
drauf. Also
wirklich
auch eine ganz, 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 ganz tolle Arbeit, die sie macht.
So, ich habe noch mehr Fragen und würde sofort mit der nächsten Frage mal weiter starten. Und zwar, wie sähe euer Wunsch-Ökosystem-Forschungsprojekt aus, wenn Zeit und Geld egal wären?
Boah. Gute Frage. Also ich glaube, Zeit ist jetzt nicht so mein Problem. Die wird man schon finden. Ich habe ja einen entfristeten Job, aber das Geld ist natürlich oft das Problem.
Wenn es aber egal wäre.
Wenn es egal wäre. Also ich glaube, was wir dringend brauchen, ist, dass wir ökosystemübergreifend arbeiten würden. Das bedeutet also, meine Forschung konzentriert sich ja ganz oft auf Seen. So, jetzt vielleicht auch mal irgendwie einen Teich oder sowas, ja, aber da ist natürlich ganz klar, gerade, also auch wenn ich immer sagen würde, dass wir als Gewässerökologen schon irgendwie auch ganz gut das Land im Umfeld einfach irgendwie im Blick haben, weil wir einfach ganz viele von unseren Dingen, die wir im See sehen, nur erklären können, wenn wir verstehen, was drumherum passiert, ist es trotzdem so, dass eine Gewässerökologin wie ich jetzt, die sich mit Süßwasser beschäftigt, ganz selten mit terrestrischen Leuten mal sich unterhält oder mal mit marinen KollegInnen. Also ich glaube, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das eine Gegend, die man quasi trennen könnte zwischen menschliche Einflüsse, ja, menschliche Einflüsse, nein. Also man kann sich jetzt vorstellen, wie so eine Landschaft. Und da fangen wir jetzt an von der Quelle über ein paar, dann geht der Bach weiter in ein paar Seen und dann landet es irgendwann im Meer und wir gucken uns quasi diese ganze Strecke irgendwie an, inklusive dem Land drumherum. Und wir haben eben das Gleiche nochmal. Ich darf jetzt ja verrückt werden hier. Ohne menschliche Einflüsse. Und dass wir dann einfach irgendwie mal uns alle an einen Tisch setzen und irgendwie gucken, hey, was macht das eigentlich irgendwie zwischen den Ökosystemen, mit den Arten, wie werden gewisse Prozesse irgendwie weitergegeben ins nächste Ökosystem, was davon wieder irgendwie abhängt. Also einfach so, ja, zwischen Ökosystemen, zwischen Disziplinen und idealerweise auch noch mit wirklich komplett anderen Disziplinen, die irgendwie auch nochmal schauen, wie kommunizieren wir das, diese Ergebnisse denn jetzt eigentlich an die Politik und an die Menschen, an die Bevölkerung, also ich glaube so, das wäre mein Wunsch. Und am allerliebsten hätte ich dann einfach, dass dieses Forschungsgebiet über Jahrzehnte bestehen bleibt und dass man da einfach einen richtig, richtig tollen Langzeitdatensatz irgendwie etablieren kann. Das also wirklich eine experimentelle Landschaft, würde ich es jetzt einfach mal irgendwie nennen. Es gibt Es gibt ein ziemlich cooles System in Kanada. Das ist die Experimental Lake Area. Das ist also eine Gegend, wo ganz, ganz viele Seen sind. Das ist jetzt in Kanada auch ein bisschen einfacher. Und da können die tatsächlich ganz viel aktiv an Seen manipulieren, weil die ganz, ganz, also wirklich hunderte von Seen in der Gegend, da wo die ganz aktiv wirklich an Seeökosystemen forschen können. Aber das ist eben auch wieder nur begrenzt. Also wirklich so eine experimentelle Landschaft, wo wir interdisziplinär dran forschen für die nächsten Jahrzehnte. Bei dir?
Das klingt auf jeden Fall sehr gut und wäre auch mal wünschenswert, diese übergreifende Situation. Das hatten wir, glaube ich, auch, als die Steffi zu Gast war, hatten wir auch mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass manchmal das noch so ein bisschen fehlt. Ja, ich bräuchte erstmal nur 2,4 Millionen Euro. Dann könnte ich...
Du bist ja günstig unterwegs, Thomas.
Genau, dann könnte ich mit einem Grundsatz mal, der wirklich jetzt mal diese Forschung aus den letzten Jahren einfach zusammenbringt und zu Ende denkt, von der Bewertung eigentlich durchführen. Also das, was ich gerne machen wollen würde, wäre jetzt natürlich irgendwie dieses Insektenmonitoring, was wir eigentlich so im Entomologischen Verein Krefeld entwickelt haben. Was ja schon im Gegensatz zu anderen Monitoring-Ansätzen einfach seit 1987 standardisiert ist und bis heute keine großartigen Anpassungen benötigte, nur Ergänzungen, die man hinzugenommen hat. Und wir haben ein ganz großes Problem eigentlich im Monitoring, dass sehr viele neue Ansätze immer wieder kommen oder neu entwickelt werden und diese Ansätze eigentlich sehr viele wissenschaftliche Abstriche machen bei der Standardisierung. Also da nimmt man es nicht so ernst und sagt, ja, ist ja nur Monitoring, ist keine Forschung oder so. Und das ist einfach nicht richtig. Also das heißt, man muss natürlich gucken, wenn man Sachen misst, dass die Sachen korrekt gemessen sind. Und wir wissen jetzt aus den letzten Jahren, dass wir haben so eine kleine, ja gerade eigentlich eine Revolution durch die DNA-basierten Methoden, was die Aufdeckung von biologischer Vielfalt angeht. Das heißt, während wir früher mal wussten, dass in einem Gebiet 1200 Insektenarten vorkommen, nach vielen Jahren Untersuchung, wissen wir heute, sind manchmal einfach 3500 Arten im Laufe eines Jahres, die an diesen Punkten unterwegs sind oder die dort leben aktiv und die diese Ökosysteme gestalten. Und wir können heute so schnell, so gut und so umfassend bewerten wie noch nie zuvor. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir mit diesen Monitoring-Ansätzen bei Insekten noch viel mehr messen können. Wir können die Pestizidbelastung von Insekten messen. Wir können gleichzeitig die Lebensraumbelastung mit unterschiedlichen Nährstoffen messen, an Gradienten. Wir können die Pollengesellschaften uns ansehen. Und all diese Dinge würde ich gerne mal zusammenführen. Und zwar dafür, wo diese ganzen Sachen ja entwickelt worden sind. Also diese Sachen wurden alle entwickelt, um den Erhalt von biologischer Vielfalt lokal zu verbessern. Und das ist eigentlich sehr exakt möglich. Und an vielen Stellen gibt es auch schon unzählige Gutachten. Also wir sind wahrscheinlich bei mehreren hundert Gutachten mittlerweile, die dann Empfehlungen geben, die dann evidenzbasiert sind. Weil man dann wirklich auch einfach sieht, im Laufe der Zeit sieht man in den einzelnen Lebensräumen, die man anhand der Pflanzengesellschaften bewertet, wie sich die Dinge verschlechtern. Und was eigentlich die Stellschrauben wären, um das Ganze anzugehen. Und ich würde wirklich gerne mal so ein Insektenmonitoring machen, wo das Monitoring nicht nur ein Monitoring ist, sondern wirklich dazu dient, lokal diese Dinge dann auch zu optimieren, das abzuleiten, in den Folgejahren im Prinzip Maßnahmen durchzuführen, die dazu führen, dass die Biodiversität lokal besser erhalten wird und das Ganze einfach begleiten mit einem Monitoring. Also nicht nur Monitoring, was kommt hier vor, sondern gleichzeitig sofort währenddessen die Stellschrauben drehen. Also das heißt, wenn man sieht, wir haben hier Belastungsgradienten von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten drin oder so, dann müssen diese Gradienten weg. So, die gehören nicht in ein Schutzgebiet rein. Das darf nicht sichtbar sein. Man darf nicht in einem Schutzgebiet an einer Stelle mehr Belastung als an anderen Stellen sehen oder so, sondern entweder wollen wir halt Biodiversitätsschutz haben oder halt nicht. Und das ist was, wo wir eigentlich sehr stark für kämpfen, weil das wirklich, man muss wirklich schon kämpfen sagen, weil das ist auch irgendwo nicht gewollt, weil wir das große Problem haben, dass wir zwar Wissenschaftsfreiheit haben, aber wir haben leider auch sehr viele WissenschaftlerInnen, die in gemachten Systemen arbeiten und das ist zu einem gewissen Grad problematisch, weil diese gemachten Systeme sind nicht wissenschaftlich gemacht, sondern diese gemachten Systeme sind halt, die basieren auf Gesetzen aus dem letzten Jahrhundert teilweise, aus Zeitpunkten, die im Prinzip in denen biologische Vielfalt, der Erhalt davon keine Rolle gespielt hat in diesem Ausmaß. Und Behörden halten diese Machtstrukturen aufrecht. Vollzugsbehörden halten diese Strukturen aufrecht. Das ist zum gewissen Grad okay, aber es ist keine wissenschaftliche Betrachtung. Und wenn viele Leute dann nur in diese Strukturen reingehen und in diesen Strukturen forschen und sich unterordnen, eingliedern und sagen, das hier ist absolut vertretbar und wir machen das so, dann ist das wissenschaftlich nicht korrekt eigentlich. Also das heißt, da gibt es wirklich auch problematische Fälle. Und das ist, wie gesagt, eine Ordnung und wir müssen auch gucken, man muss ja auch realistisch bleiben. Also viele Sachen sind halt auch so, dass WissenschaftlerInnen da nur arbeiten können, weil diese Strukturen da sind und weil man versucht, diese Strukturen zu verbessern. Aber es gibt halt auch eine Schattenseite und diese Dinge gerne mal irgendwie so anzugehen, dass man wirklich sagen kann, man hat ein Ökosystemforschungsprojekt, was nur der Organismen wegen die Organismen bewertet und man sagt, der ethische Aspekt ist nur, wir möchten die 100% für den Erhalt der biologischen Vielfalt hier erreichen, so wie es irgendwie geht. Und man hat alle Möglichkeiten an Stellschrauben und kann sich das im Laufe der Jahre angucken. Das wäre so ein bisschen meine Vision. Und das nur an ein paar ausgewählten Standorten. Und es wären 15 Standorte mit den 2,4 Millionen. Das hatte ich mir eben kurz überschlagen.
Ja, da wüssten wir schon, wie wir ein bisschen Geld ausgeben können.
Genau.
Okay, machen wir noch zwei Fragen?
Ich würde sagen, ja.
Okay,
möchtest du
also
erst noch eine stellen? Oder?
Ja, ich hätte noch eine. Sei denn, du hast jetzt zwei ganz tolle, wo du sagst, sie müssen unbedingt rein.
Ich habe, die sind natürlich alle toll. Ich habe mich über alle gefreut, die geschickt haben, aber mach du gern nochmal.
Ja. Okay, Carsten hat uns geschrieben und Carsten meint, wenn er sich richtig erinnern kann, in einem Beitrag, in einer Story von dir gesehen oder gehört zu haben, dass das Aussterben der meisten Arten überhaupt keinen Einfluss auf uns haben würde. Hofft, dass er das jetzt nicht sinnverfälschend wiedergibt aus seinem Gedächtnis.
Mhm.
Da stimmst du schon mal zu, das hast du so irgendwann mal gesagt. Ja, so. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Es gab ja diese Sendung bei Planet Wissen, wo auch das Schicksal der Wandertauben angesprochen wurde. Eine Art, die ja massenhaft vorkam und dessen Verschwinden tatsächlich keine Auswirkungen hatte. Der amerikanische Bison, der die Ebenen geprägt und geformt hat, hat sein quasi Aussterben und die Umwandlung in Ackerland, die Kulisse für Steinbergs Früchte des Zorns verursacht. Hätte mir gewünscht, ein Aber anstelle eines Punktes hätte die Aussage beenden können. Aber falsche Informationen haben auch das ökologische Verständnis meiner Generation geprägt. Ihr könnt es soweit relativieren, dass auch große Volkswirtschaften und ihre dienlichen Multimilliardäre nicht alles lösen können und die Komplexität der Ökosysteme zu unerforscht sind, um die Bedeutung der einzelnen Arten wirklich zu verstehen.
Man muss für alle jungen Menschen, die in der Zukunft mal einordnen, Planet Wissen. Das war mal eine Fernsehsendung. Sie ist leider genauso. Nein, ich bin in der vorletzten Sendung gewesen und da haben wir dieses Thema besprochen. Da ging es dann auch eben kurz um die Wandertauben. Und es gab noch eine Sendung danach und danach wurde es eingestampft. Das ist super traurig gewesen. Weil man muss nochmal sagen, das war ein wirklich schönes Format, wo es 45 Minuten Zeit gab für Menschen aus der Wissenschaft sehr häufig, aber auch andere Menschen, die sich in irgendeiner Form mit unterschiedlichen Themen intensiv beschäftigen, wo dieses Thema einfach so behandelt wurde für den Abend. Und in der Folge ging es eben auch um ausgestorbene Arten und ob man die nochmal zurückholen kann. Das war damals irgendwie so eine Sendung. Jetzt muss ich nochmal fragen, was war nochmal der Frageteil? So viele.
Also im Endeffekt, ob dass man das nicht ein bisschen relativieren müsste, dass wir wahrscheinlich gar nicht oft genug die Komplexität der Ökosysteme verstehen, um wirklich die Bedeutung einzelner Arten einordnen zu können, um dann sagen zu können, dass das Aussterben der meisten Arten gar keinen Einfluss auf uns haben würde.
Achso, nein, das wissen wir, weil die meisten Arten sind schon ausgestorben auf diesem Planeten, so gesehen, im Laufe der Zeit. Aber auch die Arten, die gerade die ganze Zeit aussterben, die haben auf den Menschen an sich bislang halt keine messbaren Auswirkungen. Und die Probleme, die jetzt gerade da sind, mit denen Menschen zu kämpfen haben, sind halt menschgemacht. Also die kann man ja relativ gut zuordnen. Also das heißt auch, wenn wir uns jetzt insbesondere die Klimasituation ansehen, die Nährstoffsituation oder so, eigentlich, wenn wir uns die planetaren Grenzen ansehen als Konzept, dann sind diese planetaren Grenzen alles Probleme und Überschreitungen, die sind menschgemacht. Und Menschen leiden eigentlich unter diesen menschgemachten Problemen und sie leiden nicht unter lokalen Bedingungen, die irgendwo mal so abgeschlossen sind, dass sie dadurch leiden, dass einzelne Arten weg sind oder so. Und ich sehe bislang eigentlich keine Beispiele, wo wir irgendwelche Arten global verloren haben, dass das einen maßgeblich negativen Effekt auf Menschen hat. Ich denke, das ist insgesamt auch das Problem, weil die Leute wollen immer Organismen damit verbinden, dass sie für uns wichtig sind und was für uns darstellen. Das ist aber halt ein falscher Ansatz meines Erachtens, weil das ist eine ethische Frage zum Schluss. Also man versucht ja dann auch immer irgendwie Insekten zu beschreiben. Sie sind wichtig für uns, weil die Bestäuber sind oder so. Und dann fängt man mit Erklärungen an. Wir hatten ja auch mal über Ökosystemdienstleistungen ein bisschen gesprochen. Das ist alles total anthropozentrisch. Da wird man wirklich, also man wird keine Antworten hinbekommen, wenn man nur danach sucht, welche Wichtigkeit und Bedeutung Organismen für den Menschen haben. Weil die meisten Arten meines Erachtens einfach keinerlei Bedeutung für den Menschen haben. Und trotzdem haben die ja ein berechtigtes Leben, was sie führen können, und berechtigte Populationen, die irgendwo existieren, und haben einen Lebenswillen und möchten halt irgendwie so wahrscheinlich ihr Leben auch einfach führen. So, und das kann man ja Organismen nicht so richtig absprechen. Und ich wüsste halt, wie gesagt, kein Beispiel, wo Menschen wirklich schon darunter leiden, dass einzelne Arten ausgestorben sind, außer in so sehr stark gestörten Ökosystemen, dass man sagt, so regulatorische Arten, wenn wir zum Beispiel beim Eichenprozessionsspinner uns das ansehen, dass so Arten, die eigentlich in der Vergangenheit Eichenprozessionsspinner reguliert haben, in einzelnen Regionen dann ausgerottet sind, so gesehen. Also gibt es zum Beispiel den großen Puppenräuber, so einen großen Laufkäfer. Und dann sind die verschwunden und der Eichenprozessionsspinner kehrt dann zurück, weil klimatisch gerade die Räume ein bisschen begünstigt sind. Und die Organismen, die das regulieren, sind noch nicht da. Und dann wird es für uns anstrengender, diese Situation irgendwie vor den Risiken für Menschen zu befreien. Aber das sind ja auch nur Risiken für Menschen, die man versucht, da loszuwerden. Deswegen, also ich finde, es gibt keinen Ansatz, mit dem man das irgendwie erklären könnte. Ich weiß, hast du dann eine andere Ansicht drauf? Oder kennst du ein Beispiel?
Ja, ich bin ja grundsätzlich nicht so der große, wie sage ich das jetzt? Also ich glaube, dass einfach viele Arten, die wir zurzeit verlieren, natürlich sind die Arten verloren, aber deren Funktionen in den Ökosystemen werden halt werden eigentlich immer ersetzt. Bisher zumindest durch andere Arten, die eingewandert sind aus anderen Gegenden oder teilweise von uns selbst ja irgendwie auch verschleppt worden sind, eingeschleppt worden sind. Und solange wir die Funktionen des Ökosystems aufrechterhalten, wird es einfach auch nicht so messbare Bedeutung für uns Menschen haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass das unabwegig wäre, zumindest in Seeökosystemen, dass wir da nicht in den nächsten Jahrzehnten auch Funktionen verlieren, die dann tatsächlich wirklich auch einen Einfluss auf uns haben könnten. Und man hat es teilweise schon auch. Also gerade in den Seeökosystemen hat man das teilweise ja schon auch dann gesehen, was passiert, wenn gewisse Arten mit gewissen Funktionen teilweise eben schon auch verschwinden, was zum Beispiel im Zuge von Eutrophierung, also von einer Nährstoffüberbelastung im Gewässer der Fall ist, dann hat das tatsächlich teilweise für uns einfach Konsequenzen in dem Sinne, dass wir zum Beispiel mehr Geld ausgeben müssen, um das Wasser wieder sauber zu kriegen, um das trinken zu können. Und das sind schon so Konsequenzen. Das ist aber eben nicht unbedingt auf eine Art so runterzubrechen, sondern eben auf den Verlust von Funktionen, von Funktionen, die eben gewisse Arten haben. Ja. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ob man nicht vielleicht beim Bison irgendwie den Verlust natürlich von freien Steppen irgendwie auf eine Belastung für uns irgendwie zurückführen kann, aber so ganz fällt mir da jetzt irgendwie auch nichts ein.
Nee, ich hatte das auch eigentlich tatsächlich geäußert, weil eben das so häufig damit verknüpft wird, welche Bedeutungen einzelne Arten haben und das auch häufig, wenn ich irgendwie insbesondere auch in politischen Runden oder so darüber spreche, dann ist wirklich, also dieser Nutzen für Menschen steht wirklich dann immer im Vordergrund und da gibt's bei den meisten halt einfach null Erklärung. Also es gibt halt einfach, wir leben halt einfach parallel zu sehr vielen Organismen und unsere Lebenswelten, die überschneiden sich in null Punkten. Ne? Also es gibt so viele Arten, die leben unterirdisch in Spaltensystemen in der Erde, die kommen nur in Höhlen vor und so. Die könnten alle aussterben und das würde den Menschen im Prinzip immer noch nicht tangieren. Und ich versuche dieses Bild eigentlich auch immer nur zu nutzen, um eben zu zeigen, dass es eigentlich halt eine Gerechtigkeitsfrage ist und wir nur halt Gefahr laufen, dadurch, dass wir eigentlich ja nahezu kein Ökosystem wirklich durchblicken und verstehen. Das kann halt auch nach hinten losgehen, weil einfach wichtige Schlüsselfunktionen in Ökosystemen und Arten, die im Prinzip diese Schlüsselfunktionen übernehmen, wenn die weg sind, kann das wirklich bedeuten, dass es entweder A für Menschen sehr unangenehm wird und sehr teuer wird oder dass Bereiche sogar lebensfeindlich werden. Also bei Gewässern kann es durchaus passieren, dass künftig einige Gewässer so lebensfeindlich werden, dass Menschen diese Gewässer nicht mehr betreten können.
Oh ja.
Und das ist ein Punkt, den ich einfach sehe, so, ne?
Ja.
Wir sind schon vorangeschritten, aber ich würde noch eine Frage mit
rein. Eine letzte Frage.
Genau. Und zwar, es ist eine komplexe Frage. die Frage ist, wie sieht eine naturverträgliche Landwirtschaft aus? Naturverträglich in Anführungszeichen.
Da ja.
Weit ausholen. Also,
grundsätzlich würde ich das erstmal runterbrechen auf, also nachhaltig in dem Sinne von, dass man Ressourcen, manchmal frage ich mich, ob wir das mit den aktuellen Bevölkerungszahlen überhaupt hinkriegen könnten, aber also Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourcen so nutzen, dass sie wiederverwendbar oder eben auch noch für künftige Generationen da sind. Und was zum Beispiel zurzeit einfach nicht nachhaltig ist, ist, dass wir extrem überdüngen. Ja? Also wir bauen Phosphat ab, noch und nöcher. Der ganze Phosphatkreislauf ist eigentlich aus dem Gleichgewicht gekommen und Phosphat wird in einigen Jahrzehnten wahrscheinlich ein unfassbar wertvoller Rohstoff einfach irgendwie sein, weil wir das eben zur Düngung von allen möglichen Dingen einfach irgendwie brauchen. Also das würde ich jetzt mal irgendwie anführen, dass man einfach mit Ressourcen nachhaltig haushaltet. Aber wo fängt man an? Wo hört man da auf? Ja, das hast du schon gesagt, das ist ein komplexes Thema. Was ist für mich, also ohne das jetzt in der ganzen Gesamtheit, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber reden, was das irgendwie bedeutet. Schon auch irgendwie einfach bedeutet, dass ich finde, dass man die Verantwortung auch nicht immer nur bei der Landwirtschaft lassen darf, sondern da haben wir alle einfach einen Beitrag auch zu leisten, mit Ressourcen einfach vernünftig umzugehen. Und mich persönlich triggert wenig mehr als Essensverschwendung, Lebensmittelverschwendung zum Beispiel. Übermäßiger Konsum. Ich glaube, dass wir insgesamt einfach nachhaltiger leben müssen und auch einfach unsere eigenen Konsumansprüche, gerade was Nahrung auch einfach überdenken müssen. Muss ich denn mitten im Winter irgendwelches exotisches Obst irgendwie essen oder muss ich dreimal am Tag Fleisch essen? Das ist also ich glaube, ganz oft ist der Schlüssel für nachhaltige Landwirtschaft, und ich meine, André hat es in der letzten Folge auch so ein bisschen angesprochen, auch nachhaltige Bewirtschaftung von anderen Ökosystemen, einen Schritt zurück und schauen, wie haben das unsere Großeltern zum Beispiel irgendwie gemacht, mit der Sense irgendwas beweidet oder vielleicht eben auch der klassische Sonntagsbraten, wo das ganze Tier irgendwie gegessen wurde. Ich habe das schon mal angesprochen, ich habe irgendwie teilweise polnische Wurzeln, und da ist es noch irgendwie ganz normal, dass dann zum Beispiel auch irgendwie mal Hähnchenleber oder sowas gegessen wird. Wer von uns isst denn Hähnchenleber? Ja, also das ist doch wirklich der Wahnsinn, wie viel eigentlich von so einem Tier gar nicht mehr benutzt wird von den meisten Menschen. Und ich glaube, wenn man das alles zurückfahren würde auf gewisse Essensgewohnheiten, die wir vielleicht vor 50 Jahren oder sowas hatten, wenn das überhaupt noch ausreicht, wahrscheinlich müssen wir noch weiter zurückgehen, dann könnte man das Ganze deutlich nachhaltiger bewirtschaften, weil wir einfach weniger von den Lebensmitteln produzieren würden, auch wenn ich das Wort nicht mag in dem Zusammenhang, die eben einfach nachgewiesenermaßen den meisten Schaden für unsere Umwelt verursachen. Und das sind eben tierische Produkte.
Mhm. Ja, ich würde auch sagen, also naturverträgliche Landwirtschaft existiert, glaube ich, nicht, weil man dann immer einen Punkt finden würde, wo es naturunverträglich ist. Also wenn man eine Fläche nutzt, dann nutzt man diese Fläche, und die Fläche wird in einem ersten Schritt platt gemacht, damit man die Fläche nutzen kann. Und bei uns, wo wir Äcker haben, haben wir diese Flächen schon mal platt gemacht in der Vergangenheit, weil in den meisten Fällen dann Mitteleuropa mal Wälder waren oder irgendwelche lückigen Offenland-Wald-Mischsituationen, wo vielleicht mal Großherbivore unterwegs waren. Da weiß man leider bis heute nicht ganz genau, wie diese Landschaften insgesamt ausgesehen haben. Und wir sehen es aber ja dann heute, was uns ja enorm stört, da wo das dann primär noch gemacht wird. Also das heißt, wo im Prinzip noch Lebensräume erstmalig zerstört werden, um dort Landwirtschaft zu betreiben. Und deswegen findet man, glaube ich, immer einen Punkt der Naturunverträglichkeit. Und ich glaube, das ist so eine komplexe Frage, dass man es auch nicht so richtig beantworten kann, so simpel, weil wir auch einfach sehen, insbesondere dann, wenn wir zum Beispiel uns Pflanzenbehandlungsmittel ansehen, zum Teil dann diese Pflanzenschutzmittel und sowas dann eben auch, und viel über so Ökolandbau und konventionellen Landbau debattiert wird, dann sind diese Debatten so stark verkürzt, weil wir einfach nur sehen in der räumlichen Bewertung, wenn wir messen, gibt es einfach Räume, wo die konventionelle Bewirtschaftung einen viel kleineren Einfluss auf biologische Vielfalt hat als in anderen. An einem Siedlungsraum ist beispielsweise ein konventioneller Acker eine Bewirtschaftungsform, die einfach im Prinzip kaum großartig Einflüsse hat auf so eine Raumsituation, auf Populationen, weil im Prinzip in den Zwischenbereichen entweder wenig Feldflur da ist oder sowas, also wenig, wo irgendwie noch Artenpopulationen bilden können, sondern man hat wirklich nur diese kurzfristigen Besiedlungen und Wanderungsverhalten dann im Prinzip auf diesen Äckern. Während wir an Schutzgebieten, was wir uns ja räumlich sehr viel ansehen, wenn wir da einen konventionellen Acker haben, dann betrifft es die Ackerfläche und die Räume daneben nochmal ganz, ganz krass, in einem ganz krassen Ausmaß so gesehen. Und man hat da ganz starke populationsschädigende Einflüsse, die aber ja überhaupt nicht gemessen werden. Das ist ja das Problem, also die gar nicht bewertet werden so. Während es auch im Ökolandbau Behandlungsformen gibt, die sind so nachträglich für die Organismen auf diesen Flächen. Auch dort werden Mittel eingesetzt. Ne? Also das Pflanzenbehandlungsmittel gibt es da im Prinzip auch sehr viele. Deswegen ist das nicht pauschal irgendwie etwas. Und ich würde sagen, dass die Optimierungsprozesse von Landwirtschaft einfach die Frage sein sollten immer. Also das heißt, wie schafft man das kleinräumig mit Bewertungen Dinge zu optimieren? Und das, was schon ein großer Schlüssel ist, sind kleinteilige Landschaften. Das wissen wir mittlerweile sehr gut. Also das heißt, das hängt einfach damit zusammen, wenn man jetzt sich ein riesengroßes quadratisches Feld vorstellt und da ist Ackernutzung drauf, dann ist diese Fläche so gesehen platt. Und wenn man die Fläche drumherum nimmt, dann können da noch ein paar Tiere irgendwie unterwegs sein. Aber wenn man ganz viele kleine Flächen hat, dann haben die überall angrenzende Situationen mit kleinen Rändern. Und das steigert nach Studienlage auf jeden Fall die Diversität sehr stark und auch die Migrationswege für einzelne Organismen da. Ja, also komplexe Frage, aber ja. Ich glaube, zwei Perspektiven hatten wir zumindest. Und damit würde ich sagen, soll es dann für heute eigentlich mit den Fragen auch mal reichen. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, das waren sehr schöne Fragen.
Vielen Dank fürs Einsenden.
Genau. Ja, ich erhole mich auch von den Wahlen.
Ja, mach das.
Genau, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag.
Danke.
Und euch allen zusammen auch. Und wir hören uns auf jeden Fall.
Wir hören uns. Mach's gut, Thomas.
Ciao.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.